Die zwei Kräfte jeder Verhandlung. Sache und Beziehung. Willkommen zu einer neuen Folge von Negotiation. Heute geht es um die Frage, die in Wahrheit unter fast jeder Verhandlung liegt. Eine Frage, die man oft nicht sieht, aber fast immer spürt. Nämlich, wie wichtig ist mir die Sache und wie wichtig ist mir die Beziehung? Das klingt erstmal einfach, ist es aber nicht. Denn genau an dieser Stelle scheitern viele Menschen. Die einen wollen in der Sache gewinnen und verlieren den Menschen. Die anderen retten die Beziehung und verraten sich selbst. Und wieder andere natürlich, die drücken sich vor beidem und hoffen, dass das Problem irgendwie verschwindet. So, puff, und weg ist es. Tut's leider nur selten. Und deswegen schauen wir uns heute dieses zentrale Spannungsfeld in jeder Verhandlung an und diese absolut zentrale Frage, die ihr in eurer Vorbereitung zwingend zu klären habt, nämlich Sachinteresse und Beziehungsinteresse. Wie ist da meine Priorisierung? Also, welche Verhandlungsstile entstehen daraus? Wir fragen uns, warum viele kluge Menschen an dieser Stelle falsch abbiegen, weshalb nett nicht automatisch gut ist, weshalb hart nicht automatisch stark ist und wie du so verhandelst, dass du klar, wirksam und menschlich bleibst. Denn gutes Verhandeln ist tatsächlich nicht bloß Durchsetzen. Gutes Verhandeln heißt insbesondere Wert schaffen, ohne dich zu verlieren und die Beziehung achten, ohne dich zu verbiegen. Deshalb stell dir einfach mal vor, es gibt so zwei unsichtbare Achsen in jeder Verhandlung vor deinem inneren Auge, vor deinem dritten Auge. Und stell dir dieses Bild vor wie so ein Koordinatensystem aus der Schule. Und auf der einen Achse steht, wie wichtig ist mir die Sache und auf der anderen steht, wie wichtig ist mir die Beziehung. Also in der Sache, wie wichtig ist mir das Ergebnis, der Preis, die Entscheidung an sich, die Regelung, vielleicht eine Frist, ein konkreter Ausgang, ein Paragraph in einem Vertrag. Und auf der anderen Seite eben, wie wichtig ist mir die Beziehung und dazu gehört das Vertrauen. Künftige Zusammenarbeit, Sympathie, Respekt, Reputation, Anschlussfähigkeit, vielleicht emotionale Sicherheit und eben ganz allgemein das Danach. Und jetzt wird es spannend, denn aus diesen beiden Achsen entstehen Verhandlungsstile, ja, und Verhandlungsstrategien. Nicht als starre Schubladen, sondern eher als typische Muster. Die Literatur zum sachbezogenen und integrativen Verhandeln macht deutlich, professionelles Verhandeln verlangt gerade die Unterscheidung zwischen Verhandlungsgegenstand und die Beziehung zwischen den Verhandlungspartnern. Und wer das nicht trennt, verhandelt unsauber. Ja, und dann steigen wir mal ein. Wenn du niedriges Interesse hast in der Sache und niedriges Beziehungsinteresse, dann ist deine Strategie zu vermeiden und auszuweichen. Denn was willst du überhaupt mit der Person besprechen, wenn du niedriges Sach- und niedriges Beziehungsinteresse hast? Du kannst vielleicht ein Angebot unterbreiten, das unmissverständlich das einzige ist und sagst nach dem Motto friss oder stirb, vielen Dank für ihre Interesse an meiner Leistung und ich kann Ihnen da gerne ein Angebot unterbreiten und das ist wie folgt. Und das müssten Sie aber heute bitte noch annehmen, weil ich derzeit in der Planung bin mit größeren Projekten und in dieser Hinsicht nicht die Zeit habe, mich jetzt auf längere Transaktionskosten verschlingende Gespräche einzulassen. So in der Richtung. Ihr könnt aber auch einfach nur sagen, gerne unterbreite ich Ihnen folgendes Angebot. Punkt, handelt sich dabei um Festpreis. Und wenn Sie das gerne annehmen möchten, schreiben Sie mir gerne zurück und dann werde ich mich darum kümmern. Der Kern, der Verständniskern ist der, verwende nicht unnötig viel Zeit und spare Transaktionskosten, denn bei einem niedrigen Sach- und niedrigen Beziehungsinteresse lohnt es schlichtweg nicht, sich länger damit zu befassen. Ich hatte das mal, dass über mehrere Jahre eine Firma mich in Q4 immer angefragt hatte nach Verhandlungstrainings. Und ich habe immer brav ein Angebot geschrieben, habe nichts mehr gehört. Jetzt habe ich auch nicht darauf geachtet, was ich höre, weil es hatte schon den Anschein, das ist eine unpersönliche Anfrage, die wollen halt einfach ein Angebot. Im dritten Jahr habe ich aufgehört, dieser Firma Angebote zu schreiben, weil da kam halt nie was zurück. Und für mich ist das so eine Situation, die brauchen Vergleichsangebote, hatten aber noch nie Interesse, überhaupt mit mir zusammenzuarbeiten. Und dann habe ich es halt gelassen und da kam auch nichts weiter mehr. Es war mir einfach dann nicht wichtig genug, hier nochmal ein Angebot zu unterbreiten. Denn wozu, wenn doch sowieso die Kommunikation nicht wertschätzend ist, beziehungsweise nichts dabei herumkommt. Aber viele Menschen haben halt ein Problem. Nein, zu sagen. Und die wenden dann viel, viel Zeit auf für solche Angebote und verbrennen Zeit, verbrennen Ressourcen, obwohl es besser wäre, eben auszuweichen und zu vermeiden. Also ein klares Nein oder ein Angebot ohne weitere Verhandlungsrunden, friss oder stirb. Natürlich wertschätzend, aber eben ohne einen hohen Zeit- und Geldaufwand. Die zweite Strategie ist, wenn du ein niedriges Sachinteresse und ein hohes Beziehungsinteresse hast. Also die Beziehung ist mir wichtiger als mein konkretes Ziel, als Haltung. Dann wirkt diese Haltung, wenn du sie richtig verpackst, sozial, liebenswert und kooperativ. Wichtig ist allerdings in dem Zusammenhang, dass du nicht einfach nur nachgibst, sondern dass du demonstrativ nachgibst. Und dazu gibt es einen wundervollen Satz, den ich euch mitgeben möchte, und der heißt: Tue Gutes und rede darüber. Sei nicht einfach nur edel, ja? Oder sei nicht einfach nur jemand, der mal schnell gibt und das vielleicht verpackt. Frag dich mal selbst mit so Sätzen wie de nada oder nicht dafür oder kein Problem. Leute, wenn jemand ein Thema hat und mit euch verhandeln möchte und ihr kommt dieser Person entgegen, dann ist das immer ein Problem, das zugrunde liegt. Mindestens bei der Person, die euch fragt. Und indem ihr dieser Person sagt, de nada, kein Problem, nicht dafür, oh, nicht dafür, finde ich auch ganz schlimm, suggeriert ihr, dass das Problem nie bestand oder nicht besteht. Und das hat zweierlei Faktoren. Erstens, die Person kommt sich doof vor, weil für die Person war es ja ein Problem. Und zweitens, ihr bagatellisiert eure Leistung und damit ist sie nichts wert. Denkt mal drüber nach. Und deswegen ist jedes Problem immer ein Problem. Vielleicht nicht für euch, aber es ist ein Problem. Und deswegen macht es bitte nicht klein, denn damit macht ihr euren Beitrag klein. Und wenn euch die Beziehung wichtig ist, dann geht es eben vor allem darum, dass ihr herausstellt, was ihr da geleistet habt für die Beziehung. Das ist ganz, ganz wichtig und essentiell. Sonst kommt ihr eurem Beziehungsinteresse nicht nach. Und deswegen ist eine vermeintlich leichte Aufgabe, die ihr erledigt habt, selbstverständlich im Außen immer auch ein Problem. Und deswegen ist es so wichtig, demonstrativ nachzugeben und eure Leistung nicht abzuschwächen. Ganz, ganz essentiell. Und das betrifft vor allem, wenn ihr die Folge angehört habt zu den Skalen im Team Management System, betrifft vor allem eben auch Introvertierte, also Menschen mit einer introvertierten Präferenz, beides ist in uns drin, Extraversion und die Introvertiertheit, aber Menschen, die eine eher introvertierte Präferenz haben, die denken wie folgt, nach folgendem Konzept: Wieso soll ich etwas sagen, was klar ist? Extravertierte denken, alles, was nicht gesagt ist, ist auch nicht klar. Ja? Deswegen unterliegen die weniger der Gefahr, zu denken, naja, ist doch klar, dass ich hier viel nachgegeben habe. Das weiß mein Verhandlungspartner, meine Verhandlungspartnerin. Das muss ich ja nicht noch erwähnen. Und das ist ein teurer Fehler. Wenn ihr diese Strategie habt, ist es essentiell, dass ihr das erwähnt. Tue Gutes und sprich darüber. Vor allem, wenn du eine introvertierte Präferenz hast. Denn auch die Framing-Forschung, und zum Framing werden wir auch in einer der nächsten Folgen kommen, auch die Framing-Forschung sagt ganz eindeutig, ganz klare Essenz daraus: Alles, was nicht bekannt ist, ist auch nicht bewusst. Und deswegen reicht Bekanntheit nicht, sondern ich muss eine Bewusstheit herstellen. Und das kann ich nur, wenn ich eben drüber spreche und das Bewusstsein, die Aufmerksamkeit meines Gegenübers auf diese Unterstützer, auf dieses Nachgeben ganz konkret hinrichte. Deshalb wichtig: Nicht ausgesprochene Klarheit wird selten zur Harmonie, und achtet darauf, dass ihr das, was klar ist, was ihr geleistet habt, auch wirklich aussprecht. Beziehungsorientierung ist nämlich wertvoll. Und umgekehrt, wenn ihr es nicht sagt, eine Überanpassung wird teuer. Denn wenn es ja für euch kein Problem war, dann kommt die Person möglicherweise wieder und ihr habt einen negativen Präzedenzfall geschaffen. Die dritte Strategie ist, wenn ihr ein hohes Sachinteresse und ein niedriges Beziehungsinteresse habt, dann ist die Haltung: Hauptsache ich bekomme, was ich will. Mit ein paar Einschränkungen. Typische Sätze sind, das ist nicht verhandelbar, oder dann suchen wir uns eben jemand anderem, oder so wird es jetzt gemacht. Und in manchen Situationen kann diese Haltung punktuell auch irgendwo sinnvoll sein. Zum Beispiel in einem Notfall, bei einer Gefahr, bei klaren Grenzverletzungen oder bei einer erkennbaren Manipulation oder wenn man einen Missbrauch stoppen muss, ja, in der Situation. Als Grundstil ist es hochriskant. Warum? Weil viele scheinbare Siege später eine Rechnung verursachen, also dass jemand euch die Abrechnung macht. In der Literatur wird dafür das Bild des Pyrrhus-Siegs verwendet. Ja, ein Sieg, der kurzfristig wie ein Triumph aussieht, aber langfristig so teuer ist, dass man faktisch fast verloren hat. Also wer die Gegenseite demütigt, übervorteilt oder unfair behandelt, muss oft später dafür zahlen. Durch Sabotagen, durch Nachverhandlungen, durch eine schlechte Kooperation oder eine beschädigte Reputation. Daher gilt auch nicht in dieser Präferenzrichtung, ich habe ein hohes Sachziel und ein niedriges Beziehungsziel, gilt auch nicht die Strategie des Besiegens, sondern besser die Strategie des sich einseitig Durchsetzens, also alles, was legal und wirksam ist. Aber Achtung, 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 in einer Welt, die auch dank Social Media immer kleiner geworden ist, gilt es vor allem auch, auf seine Reputation Acht zu geben. Reputation ist essentiell wichtig und ist letztlich auch eine Art und Weise eines Mittels im Zahlungsverkehr. Eine gute Reputation, die ist echt was wert. Und die darf ich mir nicht für einen kurzfristigen Erfolg einfach so kaputt machen. Daher ganz, ganz wichtig, zum Beispiel ein Beispiel, großer Auftraggeber presst einen mittelständischen Zulieferer preislich maximal aus. Das ist juristisch total sauber. Die Verhandlungstaktik ist eine harte Verhandlungstaktik. Auftrag wird unterschrieben. Was ist aber dann? Lieferverzug, es gibt keine Kulanz, minimaler Einsatz, kein Herzblut und jede Sonderleistung nur gegen Aufpreis. Und bei der nächsten Störung ist keiner bereit, die Extrameile zu gehen. Formell hat also der Einkäufer in dem Beispiel jetzt gewonnen, real hat er aber ein System geschaffen, das gegen ihn arbeitet. Deswegen achtet darauf, ganz, ganz wichtig, in dem Fall nicht auszunutzen, nicht die Reputation zu zerstören, sondern die andere Partei auch leben zu lassen. Hier vielleicht auch als Bild an Verhandlungsselbstverständnis, sei hart in der Sache und weich in der Beziehung. Und achte aber immer darauf, dass du den anderen nicht knebelst. Gibt es viele, viele Beispiele aus der Wirtschaft, die hier wirklich die Nachteile ganz deutlich aufzeigen. Deswegen hier aufpassen. Letzte Strategie, das Kooperieren. Also hohes Sachinteresse, hohes Beziehungsinteresse. Da geht es darum, sich gemeinsam, kooperativ in einen Optimierungsfokus zu geben. Kooperation bedeutet auf gar keinen Fall, wir sind alle lieb zueinander. Aber Kooperation bedeutet, ich nehme die Sache ernst und ich nehme dich ernst. Auch hier nicht weich in der Sache, zu weich in der Sache, aber auch nicht hart zum Menschen, sondern schon hart in der Sache, nennen wir es doch vielleicht hier klar in der Sache und sauber in der Beziehung. Und das ist der Kern auch des Harvard-Ansatzes. Ja, trenne Person und Problem. Konzentriere dich nicht auf Positionen, sondern auf Interessen. Entwickle Optionen und prüfe objektive Kriterien. Wir kommen dann auch in der einen oder anderen Folge dazu und werden das Ganze wiederholen und auch vertiefen. Heißt, Kooperation ist nicht Kuschelkurs. Kooperation ist anspruchsvoll, denn du musst gleichzeitig klar bleiben. Du musst zuhören können, du musst unterscheiden können, Risiken sehen, auch offen denken und trotzdem nicht naiv werden. Und das bedingt eben in diesem Feld, ja, des gemeinsamen Optimierens, weil ich eine hohe Sachorientierung und eine hohe Beziehungsorientierung einfach pflegen möchte, weil da meine Interessen liegen, dass ich da vor allem nicht gegen Fairness verstoße. Weil Fairnesskriterien sind essentiell für unsere Bewertung jeder Verhandlung und gleichzeitig ist Fairness rein subjektiv. Fairness kann einerseits hinsichtlich des Prozesses gegeben sein, des Verhandlungsprozesses, aber auch hinsichtlich des Ergebnisses. Und beides muss als fair wahrgenommen werden, weil wenn das eine als unfair und das andere als fair wahrgenommen wird, habe ich trotzdem ein schlechtes Gefühl in der Verhandlung. Wir sprechen bei uns da von der vierfachen Subjektivität der Fairness. Und es macht einfach einen Unterschied, ob es um mich geht oder um jemand anderen, wie ich über Fairness denke. Es macht einfach einen Unterschied, wie ich die Beziehung beurteile zu jemand. Ist es schlecht, ist es gut, ist es neutral, was ich dann als fair empfinde. Es macht einen Unterschied, ob jemand mal richtig Mist gebaut hat und ich ihn erstmal sanktioniere und erst dann wieder ein faires Verständnis entwickle der Person gegenüber. Und es macht halt einen Unterschied, worüber ich spreche. Spreche ich vom Gleichbehandlungsprinzip, also ich finde fair, wenn alle gleich behandelt werden, oder spreche ich vom Leistungsprinzip? Ich finde fair, dass die Person mehr bekommt, die mehr Leistung gebracht hat, die mehr investiert hat. Oder spreche ich vom Sozialprinzip? Ich finde das fair, was andere Menschen unterstützt, die vielleicht sozial weniger haben als ich, die die ärmer sind, die weniger gute Voraussetzungen hatten. Und allein dieses Beispiel, Gleichbehandlungsprinzip, Leistungsprinzip, Sozialprinzip, das zeigt schon auf, wie schwierig es ist, wirklich Fairness zu verstehen und über Fairness zu sprechen und wie schwierig es ist, nicht aneinander vorbeizureden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns austauschen über objektive Fairnesskriterien. Eben unser Gegenüber fragen, wenn wir mit etwas nicht einverstanden sind, weshalb findest du, ist das fair? Und die Antwort auf diese Frage, die hilft natürlich im Verständnis und die hilft natürlich, die objektiven Kriterien herauszufinden und abzugleichen mit meinen Kriterien, die ich meinem Fairnessverständnis zugrunde lege. So, und das ist eine Balance, die es gilt, irgendwo einzuhalten, ja, und herauszufinden. Weil in Verhandlungen sitzen eben nicht nur Argumente am Tisch. In Verhandlungen sitzen am Tisch auch Angst, Status, Kränkung, Eitelkeit, Zugehörigkeitswünsche, Scham, Kontrollbedürfnis und. Und dann kann sich in der Dynamik was verschieben. Die Sache wird plötzlich persönlich. Aus dem Satz, wir haben unterschiedliche Interessen, wird, du respektierst mich nicht. Aus dem Satz, wir sehen die Lage unterschiedlich, wird, du hältst mich für unfähig. Und genau deshalb ist die Trennung von Problem und Person so wichtig. Ja, in der Literatur wird ausdrücklich betont, dass zunächst zu prüfen ist, ob die Beziehung belastet ist. Und wenn sie belastet ist, dann sollte sie erstmal geklärt werden oder wenigstens benannt werden, bevor man sauber eben über die Sache verhandelt. Die Beziehung, die kann auch zum Ersatz für Klarheit werden. Menschen sagen dann, ich will es ja nicht schlimmer machen und meinen in Wahrheit, ich traue mich nicht, klar zu sein. Das ist zwar menschlich, aber strategisch oft unklug. Beispiel, privater Fall, jetzt nicht von mir, aber vom Klienten. Ein Paar streitet über Weihnachten. Er sagt, wir fahren zu meinen Eltern. Sie sagt, nein, wir bleiben dieses Jahr bei uns. Klassisch würden viele sagen, okay, machen wir einen Kompromiss. Ein Jahr so, ein Jahr so. Kann man machen. Aber vielleicht ist das noch nicht die beste Lösung. Denn die Positionen sind, zu meinen Eltern fahren bzw. zu Hause bleiben. Die Interessen könnten aber bei ihm sein, die Loyalität zur Herkunftsfamilie, ein Schuldgefühl, eine Traditionssicherheit und auch eine Angst vor Entfremdung. Und bei ihr könnte es aber sein, sie will Ruhe, sie will ihre Kinder schützen, sie will entlastet sein, keine erneute Überforderung, Selbstbestimmung. Und dann wird das Thema halt anders. Denn wenn wir darüber sprechen, verhandeln wir nicht mehr über den Ort, sondern über die Themen Zugehörigkeit, Belastung, Familienrituale, emotionale Fairness. Und dann können wir plötzlich kreative Lösungen spinnen. Ja, Heiligabend zu Hause, erster Feiertag bei den Eltern, zweiter Feiertag frei. Oder wir reden über feste Besuchszeiten. Wir reden über ein Hotel statt eine Übernachtung bei den Eltern im Elternhaus. Oder auch eine klare Absprache, was das Thema Rollen angeht. Und das ist oftmals viel, viel erwachsener als so ein fauler 50-50-Kompromiss. Ein Kompromiss teilt oft nur den Schmerz. Und eine kluge Lösung sortiert die Interessen. Ja, es gibt auch gute Kompromisse. Nichts gegen den Kompromiss, der ist gut, weil vorher haben wir uns mit der Keule auf den Kopf gehauen oder Intrigen gesponnen. Aber nicht jeder Kompromiss ist gut. Manchmal ist ein Kompromiss ein fauler Kompromiss. Und deswegen bitte nicht denken, entweder Sache oder Beziehung, sondern beides ist häufig das, was essentiell ist. Und das brauchen wir. Anders gesagt, Menschen leiden oft weniger unter einem klaren Nein, als unter einem respektlosen vielleicht. Und daher bitte Klarheit generieren, weil Klarheit viel seltener verletzt, als wenn ich so ein Nebelgebilde irgendwie kreiere. Und deswegen prüfe in wichtigen Verhandlungen ganz bewusst, wie wichtig eine vertrauensvolle Beziehung nach der Verhandlung für die eigenen und die fremden Sachziele ist. Viele Menschen überschätzen die Sache und unterschätzen so, so sehr, wie sehr ihre Sachziele von einer funktionierenden Beziehung abhängen. Und das ist einfach wichtig. Und deswegen prüft das Ganze bitte und stell dir folgende 5 Fragen. Erstens, was will ich in der Sache wirklich? Zweitens, was ist verhandelbar und was nicht? Drittens, wie wichtig ist mir die Beziehung nach der Verhandlung? Viertens, welche Interessen könnten hinter der Position der anderen Seite liegen? Und fünftens, gibt es hier nur Dinge zu verteilen? Oder gibt es vielleicht auch Wertschöpfung? Gerade bei mehrdimensionalen Verhandlungen lohnt es sich, zunächst so zu verhandeln, als ob eine Wertschöpfung möglich wäre, statt vorschnell in den harten Verteilungsmodus zu gehen. Denn oft zeigt sich das Integrationspotenzial von Interessen erst im Gespräch, in dem wir uns Fragen stellen, indem wir uns füreinander interessieren und indem wir einander zuhören. Deswegen noch drei Sätze, die Gold wert sind. Zum Beispiel erster Satz: Lass uns kurz trennen, was hier Beziehung ist und was Sache. In der Verhandlung, ja? Weil das ist elegant, erwachsen und oft deeskalierend. Lass uns kurz trennen, was hier Beziehung ist und was Sache ist. Zweiter Satz: Was ist dir hinter dieser Forderung besonders wichtig? Weil damit öffnest du die Tür von der Position, der Forderung der Harten in dem Moment zum Interesse hin. Und der dritte Satz: Du, vielleicht müssen wir nicht über mehr oder weniger sprechen, sondern über eine bessere Struktur. Und das ist auch so ein klassischer Satz für Wertschöpfung. Es verschiebt die Verhandlung vom Kampf zur Architektur. Deswegen sei klar, ohne kalt zu werden. Sei verbindlich, ohne dich aufzugeben. Und ringe hart mit dem Problem, ohne den Menschen zu entwerten. Ja, und wenn du das alles beachtest, dann läuft's bei dir. Und es ist gar nicht so einfach. Und vieles, was ich sage, ist trivial. Aber es dient erstmal nur einem Verständnis. Wer die anderen Podcasts gehört hat, der kennt schon den Satz: Kennen ist nicht können. Mir ist erstmal wichtig, dass ihr kennt, weil dann könnt ihr eure Ziele gestalten. Aber das Können, das ist das Schwierige und das ist tägliches Üben und Reflektieren. Am besten mit einem kleinen Büchlein, in das ihr reinschreibt, was wollt ihr als nächstes euch vornehmen, dass ihr Erkenntnisse schreibt und die Dinge, die euch in Zukunft weiterhelfen im Verhandeln. Viel Freude, habt noch eine tolle Woche, war mir wieder mal ein Fest. Ich wünsche euch was, bleibt dran, lasst eine positive Bewertung da und vor allem inspiriert gerne auch andere, diesen Podcast zu abonnieren. Das hilft mir, das macht mich glücklich. Es sorgt natürlich auch für Reichweite, aber ich glaube, ihr habt auch schon verstanden, dass es mir auch darum geht, wirklich Wissen weiterzugeben und euch zu helfen, bessere Verhandlerinnen und Verhandler zu werden, Führungskräfte besser zu wirken und auch mit euren Emotionen besser dealen zu können. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis ganz bald. Ciao, ciao.